Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnsky, 22. Kapitel, der Gürzenich, 3. Abschnitt. Wir übergehen den Toast eines loyalen Kölners und wenden uns zu dem Präsidenten der Frankfurter Nationalversammlung von Gagern. Auftrat dieser große Mann. Ich muss gestehen, ich war im höchsten Grade neugierig, den Zeus mit der Schelle, von dem ich schon so viel hören und lesen musste, einmal in der Nähe zu sehen und mit eigenen Ohren zu belauschen. Hatten mir doch wenigstens schon 100 Männer, alte und junge, aufzubinden versucht. Gagan sei ein Halbgott, er stamme direkt aus dem Olymp her. Jupiter habe ihn auf einer Ferienreise mit einer oberländischen Nymphe gezeugt. Ich wollte es immer nicht glauben. Auf das Geschwätz von Männern gebe ich nichts. Sie sind fast immer schief gewickelt. Wenn Männer über Männer urteilen, so steht es noch immer so und so um das Resultat. Auf Männer ist nicht zu bauen. Erst seit mir neulich ein hübsches Weib mit schneeweißen Zähnen und mit verliebten Augen die feste Versicherung gab, dass Gagan ein ausgezeichneter Mann sei und dass sie für ihn schwärmen könne, ja, schwärmen trotz alledem und alledem, seit jenem Augenblick fing ich an, die Wahrheit der verschiedenen Gerüchte weniger als bisher zu bezweifeln, denn die Aussage einer schönen Frau ist maßgebend in allen Dingen. Einer Frau muss man mehr glauben als dem Evangelium. Was eine Nachtigall singt und was auf Rosen und Lilien geschrieben steht und was ein Engel in Menschengestalt spricht, das ist die lautere Wahrheit, das soll man glauben, dafür soll man leben und sterben und auferstehen. Ja, was ist ein Sokrates und ein Hegel gegen eine kleine Person mit kohlschwarzen Locken, die dir an den Hals springt und dich küsst und darauf flucht mit dem liebenswürdigsten Fluche, dass sie recht habe und dass sie recht behalten wolle ihr Leben lang. Wenn Frauen loben, der wird bekannt, er hat den Ruhm in seiner Hand, dazu seines Herzens Wonne. So sagt schon der alte Wolfram von Eschenbach, und in der Tat, Gagan hat alle Aussicht, einer der glücklichsten Menschen seiner Zeit zu werden. Gagan ist eine gesunde Erscheinung. Junge Mädchen werden sich schwerlich für ihn begeistern. Hübsche Frauen werden ihn stets zu schätzen wissen. Gagan brachte einen Toast auf ein einiges freies und starkes Deutschland aus. Wiederum bebte der Saal von Applaus. Alle Patrioten und alle Gläser wackelten. Seine Majestät der König erhob sich hierauf zum zweiten Male, und ich muss gestehen, dass ich ihn für einen weit größeren Redner als den Jupiter der Paulskirche halte. »Schon zweimal«, sprach der König, »hat man auf die Erfüllung meines schönsten Jugendtraumes auf ein einiges und starkes Deutschland angestoßen. Ich lade Sie jetzt ein, auch auf das Wohl der Werkleute am Baue dieses einigen Deutschlands zu trinken. Es leben die anwesenden und abwesenden Mitglieder der Nationalversammlung in Frankfurt.« Der Erzherzog Reichsverseher folgte wieder seiner Majestät mit einem Toast auf das Wohlsein der Stadt Köln. Die stotternde Beredsamkeit des verwitterten Mannes war rührend komisch. Der alte Fürst und die alte Stadt, sie grüßten einander wie zwei graue Kirchtürme. Es war, als ob der Domkranen und der Turm der Stephanskirche sich umarmt hätten. Unter den übrigen Rednern fiel mir noch von Soiron, der Vizepräsident aus Frankfurt, auf. Ich muß den Mann schon früher einmal gesehen haben, in Brüssel, in Liverpool, in Hamburg, ich weiß es nicht. Aber ich möchte darauf wetten, dass ich ihn schon einmal auf einem Droschkenbock sah. Ja, wahrhaftig, ich will mich hängen lassen. Herr von Soiron war schon einmal Droschkenkutscher. Ist das nicht derselbe Kutscherbart, dieselbe Kutscherwürde, dasselbe Kutscherpathos? Was für eine Nummer hatten Sie, Herr Soiron? »Hohe Versammlung«, begann Sancho Soiron, »gönnen Sie einem einfachen Mann ein einfaches Wort, ein Wort, das aus dem Herzen kommt, reichen wir uns die Hände durch alle Gaue des deutschen Vaterlandes, auf das Brüderlichkeit zwischen uns herrsche, bis an die äußersten Grenzen. Hoch lebe die Brüderlichkeit des deutschen Volkes!« »Kann ein patriotischer Kutscher besser sprechen?« »Hohe Versammlung, einfacher Mann, Händereichen des deutschen Vaterlandes, äußerste Grenzen. Es lebe die Brüderlichkeit, wunderschön. Es lebe Sancho, der einfache Mann.« Nachdem noch der Erzbischof von Köln den Segen über die Eintracht der Völker und Fürsten ausgesprochen hatte, sprach auch noch der kölnische Deputierte Franz Ravo, der Mann mit dem melancholischen Schnurrbart, der nicht so berühmt ist wie der Kölner Dom, der fast so bekannt ist wie der kölnische Karneval und der jedenfalls die Unsterblichkeit mit der Eau de Cologne teilen wird. Die Heroen des Tages hatten indes geredet, das Gürzenich-Bankett ging seinem Ende entgegen, der König und der Reichsverweser verließen den Saal, und mein Österreicher rückte in dem Studium des Speisezettels bis zu den Salatbohnen, zu dem gefüllten Geflügel und zu dem Nationalgerichte des Wandsbecker Boten vor. Ich muß gestehen, ich war erschöpft vom Anhören so vieler köstlicher Toaste. Ich hatte meinen Platz verlassen und war hart an die Erhöhung des Saales getreten, um recht in der nächsten Nähe, in dem Anblick der größten Männer unseres Jahrhunderts, schwelgen zu können. Gott weiß, wie lange ich dort festgebannt worden wäre, wenn nicht plötzlich ein ziemlich wohlbeleibter Mann meine Schultern berührt und mich im reinsten westfälischen Dialekt darauf aufmerksam gemacht hätte, dass ich ihm durch meine Stellung die Aussicht nach einer höchst einladenden Torte versperre, die bei dem allgemeinen Redeenthusiasmus bisher unberücksichtigt geblieben war. Der würdige Dombaudeputierte, der von Hamm, Soest, Dortmund oder von irgendeiner andern sabbatstillen Stadt der Roten Erde nach Köln gekommen war, um sich einmal recht am Wein, am Gebet und am Patriotismus zu letzen, schien mir fest entschlossen zu sein, den hohen Eintrittspreis des Festmahles gewissenhaft herausfressen zu wollen. Der ehrenwerte Mann kümmerte sich wenig um den Erzherzog Reichsverweser, um Herrn von Gagern und den päpstlichen Nuntius. Er ließ der Weltgeschichte ihren Lauf und beschäftigte sich mehr mit den praktischen Interessen des Hungers und des Durstes. »Wollten Sie mir nicht die Aussicht nach der jener Torte gewähren?« fragte mich der gute Westfale mit dem Ausdruck der höchsten Freundlichkeit. Ich merkte die leidenschaftlichen Gelüste des alten Knaben, denn während er mich anredete, sah er nicht auf mich, sondern immer nach der Stelle hin, wo die herzerfreunde Torte stand. Mit dem größten Vergnügen erwiderte ich ihm und stemmte meine Faust in die Seite, so daß der Westfale, wie man durch das Bingerloch nach dem Rheingau oder durch den Rolandsbogen nach dem Siebengebirge blickt, so durch meinen gekrümmten Arm hindurch nach dem Gegenstand aller seiner Wünsche schauen konnte. Der Westfale schien zu glauben, dass ich seine tieferen Absichten nicht verstanden hätte. Er sah mich daher mit seinen großen blauen Augen ziemlich stier an, als wollte er mich fragen, ob ich denn nicht die Sprüche Salomonis kenne, wo da geschrieben steht, dass man dem Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden soll. Ich blieb aber unerbittlich. »Lieber Herr, wollten Sie mir nicht gefälligst die Aussicht nach jener Torte gewähren?« fragte der Sohn von der Roten Erde zum zweiten Male, und ein Gemisch von Wollust und Melancholie spielte um seinen sehr großen Mund. »Die Leiden des armen Mannes rührten mich. Mit dem größten Vergnügen«, rief ich abermals, »Sie scheinen nicht gut sehen zu können. Wollen Sie sich meiner Lorgnette bedienen?« Während mein rechter Arm seine frühere gekrümmte Position beibehielt, reichte ich ihm mit der linken Hand die Lorgnette über den Tisch hinüber. Der Westfale stutzte. »Sie müssen entweder ein sehr dummer oder ein höchst impertinenter Mensch sein«, schien der unglücklich Sehnsüchtige zu denken. Da ermannte er sich und sprach zum dritten Male mit einer so bittenden, wehmütigen Stimme, dass es einen Stein hätte erweichen können. »Sehr verehrter Herr, hätten Sie nicht die große Gewogenheit, mir die Aussicht nach jener Torte gefälligst zu gewähren? Ich habe 1 Taler 20 Silbergroschen für mein Billet bezahlt. Geld ist Dreck, aber Dreck ist kein Geld. Es verlangt mich nach jener Torte.« Das Antlitz des Armen überflog eine sichtbare Bangigkeit. Er sah, wie von der anderen Seite noch ein zweiter Aspirant auf die reizende Torte lossteuerte, ein Mann, der sich etwas verschämt, wie es Liebende sind, rechts und links umschaute, um sich davon zu überzeugen, dass ihn auch niemand an dem allgemeinen Wirrwarr bemerkte. Es war die höchste Zeit, den Raub zu vollbringen. Den Westfalen stach es wie mit 1000 Nadeln, er rückte hin und her, und immer flehentlicher und immer bittender leuchteten seine unschuldigen Augen. Da konnte ich nicht länger widerstehen. Ich wandte mich seitwärts, und schon hatte ich die Hand nach der heiß ersehnten ausgestreckt. Da kam mir plötzlich der gewandte Nachbar des armen Westfalen zuvor. Ich erkannte in meinem Gegner meinen früheren Nachbarn, den preußischen Deputierten, den Ritter von der Teltower Rübe, und ich wäre fast vor Lachen gestorben, als ich ihn mit einer wahrhaft teuflischen Geschwindigkeit samt der eroberten Torte davonrennen sah. Der arme Westfale sank aber wie eine geknickte Blume zusammen. Er röchelte in seine Serviette hinein, und »Geld ist Dreck, aber Dreck ist kein Geld«, schien er noch einmal zu seufzen. Da machte ich mich aus dem Staube, denn ich fürchtete den gerechten Zorn des Mannes. Ich glaubte, er hätte mich getötet mit Messer und Gabel und mich selbst gefressen statt der verhängnisvollsten aller Torten.